check it. Wir bauen die Welt einen Stein auf dem anderen in Roßlattner. Wir sind die Planer, die handeln von Rostock bis Hanoi, Brücken und Gebäude. Unsere Projekte sind nachhaltig, keine leeren Träume. Bauen die Welt, bau sie auf. Architektur und Ingenieur, wir geben nicht auf. Digital und nachhaltig, wir denken voraus. In Roßlattner, wir bauen ein Haus.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im IL Podcast. Mein Name ist Oliver Kramer und es geht weiter mit einer brandaktuellen Folge. Und heute spreche ich mit Michael Beckmann, dem Regionaldirektor Nord bei IL, und mit Tobias Niemek, dem Projektleiter und stellvertretenden Bereichsleiter für lineare Infrastruktur bei IL. Herr Niemek, Herr Beckmann, erstmal herzlich willkommen im IL Podcast.
Ebenso. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns.
Ja, absolut. Vielen Dank. Hallo erstmal.
Unser Thema ist heute die Infrastruktur der Energiewende, wie wir die Energieversorgung der Zukunft technisch, ökologisch und gesellschaftlich bewältigen. Es geht also um das ganz große Thema Energiewende. Aber bevor es losgeht, starten wir mit unserem IL Warm-up. Ja, IL Warm-up. Wir wollen natürlich die Menschen hinter der Position ein bisschen kennenlernen. Herr Niemek, was wollten Sie eigentlich werden, als Sie klein waren? War das auch schon immer so ein bisschen so in diese Ingenieursrichtung, dass Sie auch was bauen wollten, oder war das was ganz anderes?
Nee, gar nicht so die Richtung. Also tatsächlich eine lange Zeit wollte ich Pilot werden. Ja, mich hat das irgendwie gereizt, die Möglichkeit vielleicht darüber zu haben, die Welt kennenzulernen, herumzukommen. Und ja, das war irgendwie so in meiner Jugend so ein bisschen der Wunsch, genau.
Herr Beckmann, wie war es bei Ihnen?
Ich versuche gerade die ganze Zeit nachzudenken. Ich glaube, das ist so ein verklärter Rückblick jetzt. Also ich habe diesen Wunschberuf, glaube ich, als kleiner oder auch heranwachsender oder pubertierender oder auch als Abiturient, glaube ich, gar nicht gehabt. Und vielleicht ist das auch ganz gut so, weil ich würde behaupten, das, was ich jetzt so mache, was mir tatsächlich sehr viel Spaß bringt, das hätte ich so nicht vorweg sehen können. Also ich hatte jetzt nicht so einen Nice-to-have-Beruf, wo ich immer hin wollte. Ich habe tatsächlich mich entwickelt. Ich habe über Umwege Abitur gemacht, dann habe ich eine Handwerkslehre gemacht, dann habe ich ein Studium gemacht, habe ich noch ein Studium gemacht. Dann habe ich bei In Roßlattner angefangen, wo keiner so richtig wusste, was ich hier soll, und habe dann eigentlich gelernt, man muss sein Leben doch ein Stückchen so in die Hand nehmen. Das ist auch das, was ich versuche zu vermitteln in der Funktion, die ich jetzt habe. Die Dinge sich ein bisschen entwickeln lassen, aber auch dafür einzustehen und dafür auch zu arbeiten.
Finde ich aber eine sehr schöne Einstellung. Und nochmal das Stichwort anpacken und auch Spaß haben. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Was motiviert Sie denn, morgens aufzustehen? Vielleicht bleiben wir dabei, Herrn Beckmann, gleich mal. Also vielleicht auch diese intrinsische Motivation zu sagen, naja, okay, ich verstehe das. Nicht jeder Tag ist gleich. Das geht mir ja auch nicht anders, ne? Aber vielleicht so im Grundsatz.
Auch das, glaube ich, ändert sich. Also ich glaube, jeder Heranwachsende, bei mir war das so, man wächst ja in so einem sozioökonomischen Umfeld von einer Familie auf, und dann versucht man, glaube ich, schon ganz viel. Ich bin in so einer Größtfamilie aufgewachsen, und ich sehe das bei all meinen Geschwistern, die versuchen so ein bisschen das Leben meiner Eltern nachzuleben. Das ist ganz lustig. Also man kann bei uns eigentlich, ich habe 4 Geschwister, es ist egal, wo man Weihnachten hingeht, man fühlt sich bei allen meinen Geschwistern eigentlich Weihnachten so wie damals bei meinen Eltern. Das hat mich tatsächlich auch massiv geprägt. Also mein Elternhaus hat mich wirklich massiv geprägt in allen Belangen, also in dem, was ich gerne mal werden möchte und in dem, wie ich leben möchte, in dem, was mir wichtig ist im Leben. Das ist, glaube ich, das, was mich so morgens ein bisschen motiviert. Also mich motiviert tatsächlich, dass man eine Idee hat. Man braucht irgendwie eine Idee, was man mit seinem Tag macht. Und man braucht irgendwie ein Umfeld, weil alleine ist man, glaube ich, wenig heutzutage, also sowohl privat als auch beruflich, braucht man irgendwie ein gutes Netzwerk, man braucht eine gute Umgebung, mit der man Spaß hat, Dinge zu gestalten. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und wenn man vielleicht ein bisschen vordenkt mit guten Ideen und eine gute, ich will nicht sagen Gefolgschaft, das klingt so hierarchisch, das meine ich nicht, also einfach eine gute Truppe hat, die mit einem mitdenkt und mit einem mitdenken möchte und die auch eine gewisse Zielstrebigkeit hat. Also ich glaube schon, dass ich zielstrebig bin. Ich kann nicht so mit so Leuten, die gar keine Idee von dem haben, was sie den ganzen Tag wollen, und aber immer nur fordern und immer nur da sitzen, alles ist schlimm und die Welt ist grau und ich will und ich will und ich will. Das sind so, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Und das muss man auch heutzutage nicht, weil es gibt, glaube ich, viele, viele ganz tolle Leute auch bei uns im Haus, die Lust haben, mitzugestalten. Und was man dann aber am Ende gestaltet, ist auch fast egal. Es muss in so einem Haus wie bei uns, es muss irgendwie einen wirtschaftlichen Erfolg mit sich bringen, ansonsten kann man sich das nicht leisten. Und man braucht eine Truppe, die Lust zu hat. Und meine Funktion mittlerweile, ich finde mich im Kopf nicht alt, aber vom Alter bin ich ja schon jetzt irgendwie keine 30 mehr, ist es tatsächlich auch ganz lustig, dass man mehr und mehr das einfach versucht, nur noch vorzuleben. Also die guten Ideen, die kommen teilweise gar nicht mehr von mir. Da ist ein Herr Niemek viel weiter als ich. Aber dass man schon versucht, so eine gewisse Lebenshaltung vorzuleben. Und es dann mit dieser Lebenshaltung aber auch schafft, dass die Leute da dem ein gewisses Vertrauen und ein bisschen Glauben schenken. Das ist für mich irgendwie wichtig. Und das ist auch, ich habe jetzt auch drei wirklich schon nicht mehr ganz kleine Kinder, da ist es genau das gleiche im Grünen. Also meine 19-jährige Tochter, die jetzt Abitur macht, wenn ich den ganzen Tag auf dem Sofa rumhänge und ich weiß, was ich mache, das ist auch irgendwie nicht gut. Und ich rede jetzt auch nicht irgendwie von materiellen Ehrgeiz, aber dass man irgendwie einen Plan im Leben hat, das ist, glaube ich, schon nicht nachteilig. Und diesen Plan zu zeigen und zu haben und auch zu leben, das ist eigentlich das, warum ich morgens aufstehe. Das ist gar nicht nur beruflich bezogen, das ist auch, das ist ja das ganze Leben, je nachdem, ob man es von vorne oder von hinten guckt. Und dieses Wechselspiel, also mal wirklich Dinge gelassen zu sehen, die man vor 30 Jahren, als ich anfing hier, oder vor 20 Jahren, wo man hochdreht, weil irgendeiner gekündigt hat oder weil irgendeiner schlecht geschlafen hatte, da war ich ja mit 30 völlig anders davor als Vorgesetzter als heute. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also ich finde es tatsächlich spannend. Ich sag mal, das Netzwerk, was mich im Haus Inroß-Lackner dahin getragen hat, wo ich bin, hat mir das auch vorgelebt. Dass man, dass auch eine Gelassenheit mit Umgang auch eine ganz wichtige Eigenschaft ist, so verkrampft an die Dinge ranzugehen. Mit Gelassenheit, mit einer tollen Truppe, mit einer guten Idee, mit einer gewissen Zielstrebigkeit kann man, glaube ich, mehr erreichen als mit Grauwetterdenken. Und das motiviert mich, morgens aufzustehen.
Da steckt schon ganz, ganz viel drin. Wir sind auf ganz vielen Ebenen, merken Sie schon, ne? Also wie Sie sagen, nicht nur das Berufliche, sondern auch das Private und wie man das vielleicht auch seinen eigenen Kindern vorlebt. Weil wir gerade beim Thema Machen, einfach mal machen, anfangen, Herr Niemek, wenn Sie die freie Wahl hätten, was würden Sie gern einmal bauen oder bauen lassen?
Könnte mal so in diesem Bereich schon Infrastrukturprojekt vielleicht mal bleiben und so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft wagen. Sind wir letzten Wochen, Monate mal in Berührung gekommen mit zum Beispiel so ein Projekt Hyperloop nennt sich das. Das ist so ein Hochgeschwindigkeitstransportsystem für Passagiere, so in Kapseln und in so Teilvakuum, was irgendwie gerade, wo drüber nachgesetzt wird, auch ab und zu in den Medien. Aber so da in diesen Mobilitätskonzepten vielleicht mal mitzuwirken, vielleicht auch mit Inroß-Lackner irgendwo damit anzusetzen, was so technologische Innovation und Nachhaltigkeit verbindet. Also das finde ich schon spannend und ich glaube, so ganz weit ist das auch gar nicht mehr weg und deswegen würde mich sowas schon motivieren, mal da mitzuwirken.
Wir kommen ein bisschen wieder in den privaten Bereich. Herr Beckmann, ich vermute, Sie sind auch in Hannover, so habe ich es eingangs gehört, oder vielleicht in der Region Hannover. Gibt es da vielleicht auch einen Lieblingsplatz, wo Sie privat gerne sind?
Ich bin gerade in Hannover, aber ich wohne nicht in Hannover. Ich finde Hannover tatsächlich eine ganz schöne Stadt. Aber man ist ja nicht alleine auf der Welt und hat ja auch im besten Fall noch Frau und Kinder und Eltern und Familie und die haben mich an die Ostsee verschlagen. Ich bin an der Ostsee groß geworden, 2-3 Kilometer weg von der Kieler Förde und habe dann, ich glaube, das ist auch gesund, das Studium natürlich oder beide Studiengänge woanders verbracht und sind dann seit 10, 11 Jahren wohnen wir tatsächlich wieder im Norden, an der Küste, am Wasser, wobei eine richtige Küste haben wir nicht, wir haben ja überwiegend Strand. Und das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung für mich, für meinen Kopf, für meine Seele, für meine Familie, für meine Kinder. Also wir sind Wassermenschen. Ich habe einen Mordsrespekt vor dem Wasser als Medium, also Respekt bis Angst. Aber zum Leben könnte ich mir keinen schöneren Ort vorstellen als bei uns an der Ostsee.
Herr Niemek, mit wem würden Sie mal gern einen Tag verbringen? Ist natürlich wieder so eine typische hypothetische Frage. Ist das manchmal so ein Promi oder kann das vielleicht jemand ganz anderes sein? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht?
Ja, Promi würde mir jetzt gar nicht so in dem Sinne einfallen. Was mich zumindest mal so beeindruckt hat, das war, ist schon Ewigkeiten her, da war ich noch Schüler, da durfte ich mal Nelson Mandela begegnen, tatsächlich zufällig. Und das war dieser Moment, ist schon so ein bisschen bei mir geblieben, weil es einfach eine sehr beeindruckende Persönlichkeit war zu dem Zeitpunkt, das muss so 98, 99 gewesen sein. Und da lief dann zufällig an einem vorbei, stehen geblieben, haben ein paar Fotos gemacht, aber wir haben uns nicht miteinander unterhalten oder so weit war es nicht. Aber so diese Person und was er damals erlebt hat und dann aber auch an verschiedenen, also Charaktere zusammengebracht hat und geleistet hat, also das wäre, glaube ich, schon spannend, mal mit der Person einfach mal ein bisschen Zeit zu verbringen und sich auszutauschen.
Stichwort Reise, wo würden Sie gerne nochmal hinreisen, wenn Sie ja, vielleicht schon ein bisschen was von der Welt gesehen haben, vielleicht auch schon im IEL-Kontext oder gibt es noch Traumziele?
Von der IEL konzentriere ich mich tatsächlich aktuell sehr auf Deutschland. Und, von daher reisen ist aktuell dann eher privat. Aber so ein Land, das habe ich jetzt gerade sehr, sehr viel von gehört, auch von aus der Familie, die das Land bereist haben und sehr, sehr begeistert waren, ist in Neuseeland tatsächlich, was natürlich schon noch ein Stück weit weg ist und das ist auch nicht mal so eben kurz, das machen wir mal als nächstes. Also das muss man dann schon vielleicht mal längerfristig planen, mal gucken, wann sich das ergibt. Aber das wäre schon so ein Land, Landschaft, Natur, Aber ich glaube auch die Art der Leute dort, was man so gehört hat, wie sie miteinander umgehen, die Kultur. Also das würde mich mal, glaube ich, interessieren.
Dann kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage in dieser Rubrik. Welche Fähigkeit oder Eigenschaft hätten Sie gern für einen Tag? Ja, Herr Beckmann, haben Sie eine Vorstellung?
Naja, was versuchen wir den ganzen Tag? Wir versuchen den ganzen Tag, das rauszukriegen, was eigentlich morgen ist, obwohl wir heute leben. Das ist ja irgendwie unser Job, ne? Wir sind ja irgendwie nicht Hausärzte, wo Leute ins Haus kommen und ich habe hier ein Thema und dann wird das behandelt. Und wir sind ja den ganzen Tag eigentlich irgendwie dabei, die Zukunft vorauszusehen. Und unsere Angebote legen wir nicht wissend, wie die Konkurrenz ist. Unsere Preise legen wir nicht wissend, wie sich der Markt entwickelt. Unsere Kompetenz bauen wir auf, nicht wissend, wie sich die Bedarfe entwickeln. Also wir sind ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie Zukunftsforscher, den ganzen Tag, von morgens bis abends. Das ist total anstrengend und es ist lustigerweise, je älter man wird, desto anstrengender ist das. Ich sage jetzt mal ganz egoistisch gesagt, wenn wir ein bisschen nach vorne gucken könnten, aber heute leben, das würde unseren Berufsalltag massiv vereinfachen, ne? Also einfach mal so ein bisschen das Morgen heute erkennen zu können, das wird nie funktionieren, das ist auch gut so. Wir wissen nicht, welches Wetter morgen ist oder wo der liebe Herrgott morgen zufliegt oder auch nicht zufliegt. Das ist auch gut so, aber das wäre natürlich eine Fähigkeit, die ist, ich sag mal, wahrsagermäßig, die gibt es schon seit Hunderten von Jahren mit Glaskugeln, aber das wäre schon mal lustig irgendwie, ne?
Deswegen an der Stelle erstmal vielen Dank für diese Einblicke im IL Warm-up und dann kommen wir zu unserem eigentlichen heutigen Thema, die Infrastruktur der Energiewende, wie wir die Energieversorgung der Zukunft technisch, ökologisch und gesellschaftlich bewältigen. Es ist natürlich ein weites Feld. Wir werden uns heute ein Stück weit natürlich im IL-Kontext dem annähern, inwieweit ist IL dort in Projekte aktiv involviert. Und ich starte einfach mal mit der ersten Frage, Herr Beckmann. Deutschland strebt ja bekanntlich, so ist zumindest das Ziel bis 2045, Klimaneutralität an. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt dem Ausbau der Erneuerbaren natürlich eine zentrale Rolle zu. Welche Rolle spielt dabei der sogenannte Netzentwicklungsplan?
Wenn wir von der Energiewende reden, dann redet man ja oft über die Dinge, die man so sieht. Man sieht die Windräder, man sieht die Solarparks an den Autobahnen und denkt, Mensch, das geht ja richtig, richtig vorwärts. Aber diese ganzen Solitäre, die man so sieht, auch optisch sieht, auch auf den Weltmeeren sieht mit Windparks, die müssen alle ja irgendwie in irgendeiner Form in einer Infrastruktur quasi münden, die unsichtbar ist. Und das ist ja letztendlich das, was der Netzentwicklungsplan mit sich bringt. Wo sind Bedarfe? Wo sind Abnehmer? Wo sind Erzeugerpotenziale? Und wo werden welche Projekte aus dieser Annahme einer zukünftigen Entwicklung, die ja auch keiner weiß, ob sie tatsächlich dann so eintritt, sehen wir jetzt ja gerade, wie sich das entwickelt. Also die Zukunft wird adaptiert im Netzentwicklungsplan, ja auch nicht nur für Strom, das gibt es ja in der Bundesverkehrswegeplan, gibt es für Autobahnen, für Wasserstraßen. Da wird ja versucht, ein zukünftiges Szenario zu durchdenken und die dazugehörige Infrastruktur dann damit finanziell zu budgetieren und zeitlich einzuordnen. Das ist ja Sinn und Zweck des Netzentwicklungsplans. Das gleiche in der normalen Infrastruktur, die wir alle merken, mit Schiene, Straße, Brücke, ist der Bundesverkehrswegeplan.
Ja.
Also der Netzentwicklungsplan ist letztendlich wie ein Bauplan für die Energiewende. Das ist die Idee dahinter. Und ohne diesen Plan würde man letztendlich irgendwo anfangen, ich sag mal, Autobahnen zu bauen oder Netze zu bauen oder Energienetze zu bauen, ohne eigentlich zu wissen, wo sind die Bedarfe, wo sind die Abnehmer. Also das wird dort versucht zu sortieren. Und der zeigt auch, welche Technologien sind erforderlich, welche Umspannwerke brauche ich, welche Leitungen brauche ich. Klar, auch die Technologien, das ich sage, ist ja nicht nur Strom, es ist auch Wasserstoff und Gas etc. Das ist dort auch drin abgewickelt. Aber in diesem Fall natürlich überwiegend auf Basis der erneuerbaren Energien, dass man die als zuverlässige Verbrauchs- und Herstellungszentren letztendlich verfügbar hat. So, das ist ja die übergeordnete Idee. Ohne diesen Plan gäbe es im Prinzip keine belastbare Grundlage, auch dann für Genehmigungen, für Investitionen und Priorisierung. Das wird dort alles versucht, in irgendeiner Form abzuwickeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also den Netzentwicklungsplan kann sich jeder Bürger, jede Bürgerin angucken und sich damit, wenn man es möchte, befassen. Und wir als Unternehmen befassen uns natürlich damit, indem wir dort wissen, was kommt wann, dass wir Netzwerke bilden, dass wir Arbeits- und Bietergemeinschaften bilden und auf diese großen Herausforderungen, die wir meistens nicht alleine können, gewappnet sind.
Gut. Ja,
Genau.
gibt es denn da auch Zahlen, Daten, ohne da jetzt heute in unserem Podcast, dafür reicht die Zeit wahrscheinlich nicht, zu sehr ins Detail zu gehen, aber gibt es da so Zahlen wie bis 2035 sollen so viel Kilometer Hochspannungsleitungen verlegt werden, gen Süden oder gen Westen, je nachdem. Da kommen wir nachher ja nochmal zum Südlink und Südostlink. Aber so Key Facts, sagen wir mal, das große Ganze, die das so ein bisschen umschreiben, Herr Niemek vielleicht?
Ja, also bis 45 im Entwicklungsplan kann man schon von 4.800 Kilometern Höchstspannungsleitungen sprechen, also Neubau von Höchstspannungsleitern. Also das ist schon ganz schöne Zahlen, die beeindrucken, und wo man mitbekommt, dass da noch eine Menge Arbeit drin steckt, so in den nächsten Jahren.
Daran knüpft sich natürlich jetzt die Frage an, inwieweit in Roßlackner am Ausbau der Energieinfrastruktur beteiligt ist. Vielleicht können wir es erstmal allgemein umreißen, inwieweit IL dort ja unterstützen kann.
In Roßlackner ist, das kann man schon, glaube ich, mit Fug und Recht mittlerweile behaupten, dass wir an allen Leistungsphasen, also wenn man jetzt mal in der HVI denken möchte, von der Leistungsphase 1 bis 9 und Inbetriebnahme, will ich schon behaupten, dass wir gerade so bei diesen Energieinfrastrukturprojekten in allen Leistungsphasen beteiligt sind und uns da auch tatsächlich reingearbeitet haben mit guten Partnerschaften, mit guten Ideen, mit guten Leuten, mit einem guten Team. Muss man ja immer, wenn man in neue Felder kommt, erstmal die Tür aufkriegen. Das ist ja eigentlich eines unserer größten Themen, auch mein größtes Thema in meinem Job als Geschäftsfeldentwicklung ist ja irgendwie Türen aufzukriegen, um reinzukommen. Und da haben wir jetzt auf die Frage zurückzukommen schon geschafft, dass wir in diesen Infrastrukturthemen der Energieinfrastruktur eigentlich in allen Leistungsphasen, also von der, ich sag mal, im Umweltbereich, in der Raumordnung, aber nachher auch in der Entwurfsplanung, in der Vorentwurfsplanung, in der Genehmigungsplanung, in der Ausführungsplanung, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung, Inbetriebnahmekoordination. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile fast kein großes Feld mehr, wo wir uns nicht reingearbeitet haben, die letzten 5, 6, 7 Jahre. Also seit 2019, 20 betreiben wir das so im Wesentlichen. Sind natürlich jetzt vor der großen Frage, wie geht es weiter? Erdkabel sind ja die bösen schwarzen Kabel in der Erde. Das ist ja auch für uns spannend. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Mhm. Aber letztendlich gibt es die Trassen und die Raumordnung, die Umweltplanung, Genehmigungsplanung. Dann gibt es Ausführungsplanung, Bauüberwachung, Begleitung von Ausschreibungen. Alles, was ich sagte, Projektmanagement, ein großes Thema. Das sind ja, Herr Niemek sagte das, das sind Projekte, wo Tausende von Beteiligten sind. Da brauchen wir auch tatsächlich ein sehr sortiertes Projektmanagement, um da durchzukommen. Das sind so Bereiche, wo wir tätig sind. Und unsere Stärke, das ist, glaube ich, das, was uns tatsächlich vielleicht ein bisschen unterscheidet von anderen, dass wir halt als Generalplaner ursprünglich ja geboren sind. Also wir sind erstmal technisch aufgestellt und verstehen technisch das, was wir tun und verstehen letztendlich in einer Genehmigungsunterlage die Schnittstellen, was muss man tun, damit es genehmigungsfähig wird und genehmigungsfähig ist. Mhm. Das tun wir in der Technik, das tun wir in der Umwelt. Und diese Kommunikation letztendlich zu bespielen, das ist ein großes Thema. Klar, immer zusammen mit dem Kunden, ohne den geht nichts. Der hat auch hohe Kompetenz und gute Leute, die uns dann wie so ein Zahnrad quasi ineinander arbeiten. Also diese Projekte in diesen Größenordnungen über so viele hunderte Kilometer durch so viele Bundesländer und Beteiligte und auch Widerstände. Und das geht nur als eine große, große Gruppe. Da kann man nicht unterscheiden, du bist Auftragnehmer, du bist Auftraggeber, du bist gut, du bist böse. Da kriegt man ein solches Projekt nicht hin. Keine Chance.
In den Medien liest man ja jetzt immer wieder, dass sozusagen das Ziel oder ein großes Ziel ist natürlich, die erneuerbaren Energien, die nun mal mehrheitlich im Norden der Republik produziert werden, in den Süden, da wo eben auch die Industrie sitzt, die großen Stromverbraucher auch sitzen, zu transportieren. Und da spricht man immer wieder von den sogenannten Stromautobahnen und dem sogenannten Südlink und Südostlink. Herr Niemek, vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, was sich hinter diesen Projekten überhaupt verbirgt. Was ist das überhaupt und welche planerischen Dimensionen dahinter stecken?
Sehr gern. Ja, wie Sie sagen, der Südostlink, der weiter im Norden anfängt, der Südlink dann ein bisschen weiter im Süden, dann zumindest für unsere Bereiche, die wir da bedienen dürfen, sind, wie Sie richtig sagten, Hochspannung- Gleichstromübertragungsprojekte, große mit Hunderten von Kilometern die Trassenlänge, die einmal quer durch Deutschland gehen, vom Norden in den Süden, um den Windstrom aus dem Norden dann in den Süden zu transportieren. Und da dürfen wir tatsächlich wie Michael Beckmann sagte, in vielen verschiedenen Planungsphasen jetzt auch mitwirken, jetzt aktuell gerade beim Südlink und Südostlink in der Bauphase, machen da das Baumanagement im großen Team mit gemeinsam dem Vorhabenträger, mit aber auch mit Ingenieurgemeinschaften, wo wir gemeinsam die Projekte zum Abschluss bringen, weil wir haben da ja schon das große Ziel, dass da 27 ist ja auch ausgesprochen, da der erste Strom fließen soll beim Südostlink. Und da arbeiten wir alle gemeinsam drauf hin. Und ja, da sind natürlich die Trassenlängen, wenn wir mal so von Abschnitten sprechen, wo dann ein Baumanagement mehr oder weniger für verantwortlich ist, dann sind das immer mal bis zu 100 Kilometer. Mhm. Und wird an unterschiedlichsten Stellen dann parallel gearbeitet. Und da kommen dann Querungen, da kommen dann der offene Graben. Also es sind verschiedenste Bautätigkeiten, die parallel stattfinden, dann mit vielen Eingriffen in Schutzgüter und dementsprechend Grundstückseigentümern, die natürlich betroffen sind, dann auf diesen Flächen. Und ja, das ist dann schon sehr komplex, jeder einzelne Abschnitt für sich, aber ja, es funktioniert dann auch tatsächlich erst dann wirklich, wenn alle Abschnitte angeschlossen und gebaut sind. Ansonsten fließt hier kein Strom. Und von daher, glaube ich, ist es eine große Abstimmung, die da notwendig ist. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, alle gemeinsam.
Wo liegen da die größten Hemmnisse? Weil wir jetzt beim Thema Herausforderungen, Sie haben ein paar eben genannt, natürlich sind ganz viele Faktoren zu berücksichtigen. Das ist ein komplexes, großes Bauvorhaben, was da umgesetzt wird. Aber wo sagen Sie, so Stand heute sind so immer so die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen?
Ich glaube, die Technik ist es tatsächlich nicht zwingend. Also das ist das Kabel in die Erde, in ein Kabelschutzrohr. Dann kommen die Querungen, die sind schon zum Teil komplex. Also man muss ja dann auch mal ein großes Gewässer queren. Man muss eine Autobahn queren. Da braucht man schon eine spezielle Bohrtechnik. Das ist dann schon eine höhere Anforderung als jetzt den einzelnen Graben, die Trasse an sich. Die gesamte Genehmigung ist schon, denke ich, hat diese Komplexität. Und diese ganze Flächenverfügbarkeit, die Akzeptanz, dass da die Leute da mitgehen, ja, und sagen, ja, das ist für uns gut, dass wir hier durch die Felder gehen und ein Loch buddeln und den Strom für diesen Zweck quasi jetzt hier durch Deutschland verlegen. Und das sind, glaube ich, so die größten Themen und die ganzen Projektbeteiligten, dass das schon eine große, große Anzahl ist. Und da alle gemeinsam auf den gleichen Weg zu bringen, das sind so die größten Zeiträume. Immer unter diesem Punkt, wir wollen ja auch zu einem gewissen Tag fertig werden. Und dann ist dieser Zeitfaktor, spielt dann natürlich dann auch nochmal eine wesentliche Rolle.
Stichwort Akzeptanz. Herr Beckmann, diese Debatte um Erdkabel und Freileitung, Sie haben es eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Welche Vor- und Nachteile haben diese Varianten?
Ich glaube, da gibt es ganz viele Diplom- und Doktorarbeiten drüber. Aber wenn man es gleich mal am Ende runterbricht, ist ja der Mensch, der da im Weg steht. Also es gibt Menschen, die mögen das eine eher und denen sind die Kosten vielleicht ein Stück egal. Das ist so wie mit dem Bahnhof. Also alle wollen Bahnhof vor der Tür, aber nicht im eigenen Grundstück. Das ist irgendwie, oder die Bushaltestelle. Das verhält sich ein bisschen so auch mit diesen Erdkabeln oder mit den Freileitungen. Natürlich ist die Freileitung, das ist, glaube ich, unumstritten. Die ist weniger anfällig. Sie ist möglicherweise auch in der Gesamtnutzungsdauer, im Lebenszyklus einer Leitung vielleicht tatsächlich auch wirtschaftlicher betreibbar. Aber am Ende aller Tage möchte auch keiner so einen Mast in seinem Vorgarten haben. Aus diesem Grund heraus sind ja diese Erdkabel ein Stückchen auch mit entstanden, damit man einfach gesellschaftlich eine Akzeptanz findet. Man hat gesagt, okay, diesen Preisnachteil oder die Kostennachteil, den nehmen wir vielleicht in Kauf, den deutlich aufwendigeren Bau, den nehmen wir möglicherweise auch in Kauf, die auch viel komplexere Genehmigungsstruktur dahinter nehmen wir auch in Kauf. Ich sag mal in Anführungsstrichen, solange der Mensch aber damit besser in Schlaf kommt. Hm. Das ist ja so ein bisschen die Diskussion. Und die Freileitungen sind natürlich jetzt wieder hochgekommen, wo der Staat zu Recht Geld in andere Dinge reingeben muss. Und als Mensch und Vater von drei Kindern und Mann einer Studienrätin würde ich auch immer sagen, investiere lieber in Schulen und Bildung und Kindergärten als in ein möglicherweise teures Energieprodukt, was am Ende den gleichen Effekt hat. So, nur dass man halt gewisse Empfindlichkeiten mit dem Erdkabel besser abfängt als mit der Freileitung. Aber würde mir natürlich als Unternehmen wünschen, dass wir die komplexesten Kabelverlegungen machen, die es überhaupt nur gibt, wo wir alle Ingenieurkompetenzen brauchen und durch die Eifel unten durchbohren und über die Berge verlegen und unter der Elbe durch. Das ist natürlich für uns deutlich, deutlich, deutlich spannender als eine Freileitung, die ja im Baukastensystem ist wie Lego am Ende aller Tage. Das ist für uns nichts Spannendes. Aber ich glaube, in der Abwägung ist Geld in Bildung besser investiert als in eine optisch und besser in der Umwelt verbuddelte Energieversorgung. Das ist meine private Meinung. Ansonsten glaube ich, rein technisch gesehen, müssten Sie andere Leute fragen, die können das bewerten, die haben Wirtschaftlichkeitsberechnung gemacht. Wir als Unternehmen sehen das ein bisschen neutral. Wir brauchen Projekte, wir brauchen Arbeit, sonst können wir die Mitarbeiter und Familien nicht bezahlen. Aber privat habe ich da durchaus eine andere Meinung zu.
Okay, also auch da sieht man wieder verschiedene Perspektiven, die man da einfach einnehmen kann. Einmal aus der Unternehmensperspektive natürlich und dann aus der gesamtpolitischen oder wirtschaftlichen Perspektive. Und Sie haben es ja vorhin so ein bisschen angedeutet, das ist ja auch mal je nachdem, wer gerade, ne, jetzt wird es wieder politisch, wie da vielleicht auch die Bundesregierung da den oder das Wirtschaftsministerium den Ton vorgibt.
Das ist im Prinzip ist das in diesem Satz zusammenfassbar. Also die technisch beste Lösung ist nicht immer die gesellschaftlich akzeptierteste. So das dazwischen muss man abwägen und dann wählt man mal die eine Partei, mal die andere. Das ist ja dann am Ende ist das Demokratie. Und da muss man nur gucken, dass am Ende das Gesamtziel nicht aus dem Auge verliert.
Eine wichtige Rolle spielen natürlich auch die Umspannwerke als Schnittstelle zwischen Stromnetz und Verbrauchern. Inwieweit kann auch IL in diesem Segment unterstützen?
Im Grundsatz verbinden Umspannwerke verschiedenen Ebenen aus dem Stromnetz und sorgen dafür, dass die elektrische Energie, das ist ja die Idee dahinter, effizient vom Erzeugungsort zum Verbraucher gelangt. Das ist ja die Idee. Man hat unterschiedliche Erzeugungsarten und Strukturen und Infrastrukturen, aber am Ende aller Tage sollen sie beim Verbraucher quasi in der Steckdose landen. Ich versuche es ein bisschen schlicht zu machen. Also sie wandeln quasi gewisse Spannungen für den sicheren Transport und die Nutzung in Haushalten und Betrieben um. Das ist Sinn und Zweck eines Umspannwerkes. Und sie verteilen dann am Ende natürlich auch noch den Strom in regionale Netze, also auch von den Höchstspannungsleiten in untergeordnete Netze und tragen zur Stabilität und Versorgungssicherheit bei. Das ist erstmal grundsätzlich Idee, Sinn und Zweck eines Umspannwerkes. Und moderne Umspannwerke, das ist vielleicht noch so ein bisschen die Herausforderung jetzt, weil wir ja nicht konstant produzieren und konstant abnehmen. Deswegen bauen wir so viele Umspannwerke gerade neu. Und dann komme ich auch zu Ihrer Frage. Moderne Umspannwerke integrieren natürlich auch diese erneuerbaren Energien aus Wind- und Solarstrom in das Stromnetz. Das ist ein bisschen Zweck und dann kann man auch noch weiterdenken mit irgendwelchen Speicher- und Batteriekapazitäten, aber das war jetzt nicht die Frage. Fazit, Umspannwerke sind eine ganz wesentliche Schnittstelle zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch. Ohne die wird es nicht funktionieren. Und in Roßlagner ist auch hier, klingt jetzt ein bisschen nach einer Werbeveranstaltung, aber wir sind hier nun mal auch in allen Planungsphasen bis zur Realisierung integriert. Wir machen nicht die technisch, also wir machen nicht die Maschinentechnik, wir sind nicht die Elektroplaner im Regelfall. Aber wir sind natürlich für die bauliche Hülle verantwortlich, für die Umweltplanung, für die genehmigungsrechtliche Seite, für die Erschließung des Ganzen, für die Bauüberwachung dahinter. Das ist so zumindest der Horizont, den ich bei uns im Haus überblicke, wofür wir tätig sind. Und die eigentliche Maschinentechnik, die wird auch oft geliefert oder pauschal ausgeschrieben. Wir berechnen jetzt da nicht die Transformatoren etc. pp., aber wir nehmen die Lasten, die quasi mit sich bringen und bauen dann letztendlich die Hülle rum, dass das in die Landschaft sich einfügt, dass das bei den Menschen akzeptiert wird, dass es genehmigungsrechtlich durchgeht und dass es auch am Ende effizient wird, auch für den Vorhabenträger, dass wir nicht immer das Rad da neu erfinden, sondern auch eine gewisse Stringenz und effizient reinkommen, weil am Ende wird alles, was wir in der Energie tun, darf man auch nicht vergessen, umgelegt über die Bundesnetzagentur und am Ende, egal wie teuer oder günstig es wird, zahlt es dann am Ende doch der Stromverbraucher. Das ist ja das System hinter dieser Kostenrechnung.
Jetzt haben wir heute ganz viel schon über diese Realisierung der Projekte gesprochen, wie komplex das ist, wie viele Player da involviert sind. Und dann vielleicht jetzt nochmal diese etwas größere Frage, wie dieser Balanceakt zwischen schnellem Ausbau, Umweltprüfung, Bürgerbeteiligung, ganz wichtiges Segment natürlich, was auch immer wichtiger wird. Wie kann das gelingen? Wie kann man das am besten aussteuern? Man ist, glaube ich, immer in diesem Zwiespalt zwischen Zeithorizont, man will das Projekt ja irgendwann mal fertig kriegen, und auf der anderen Seite natürlich alle Aspekte der Umwelt und der Bürger, die dort wohnen, mit zu berücksichtigen.
Natürlich, wie auch mir Herr Beckmann gesagt hat, ob es bei der Freileitung oder aber auch beim Erdkabel ist, es ist einfach, also wir müssen die Leute beteiligen und das Ganze frühzeitig. Sie müssen wissen, was auf sie zukommt, sie müssen ihre Sorgen teilen können. Es gibt Öffentlichkeitsveranstaltungen, die wir in der Genehmigungsphase, wo wir draußen sind, in den Orten, wo die Trasse lang geht, dass man mit ihnen spricht, dass man versucht aufzuklären frühzeitig und nicht erst dann, wenn der Bagger da ist. Das ist halt, ist fatal. Man muss vorzeitig mit ihnen sprechen, Themen ernst nehmen und sie halt beteiligen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da eine transparente Kommunikation hinbekommt, auch jetzt bei unseren Baumaßnahmen, auch wenn sie frühzeitig durch die Öffentlichkeit beteiligt worden sind, aber auch in der Bauphase haben wir mehrere Personen mit in den Baumanagementbüros, die sich wirklich nur um die ganze Kommunikation mit den Beteiligten, also mit allen auseinandersetzt, dass man kommuniziert, dass man sagt, wie ist der Stand, man geht irgendwo hin, man informiert, dass das wirklich in allen Leistungsphasen konsequent ernst genommen wird und durchgeführt wird.
Dann komme ich auch schon zu meiner Abschlussfrage für heute. Wir haben es in den Medien verfolgt, dass die Bundesregierung, insbesondere unsere Wirtschaftsministerin Katherine Reichel, ja neue Akzente setzt, auch in Sachen Energiepolitik. Und da ist ja in letzter Zeit häufig dieses Wort Netzpaket gefallen, was ja noch nicht mal beschlossen ist, aber was sozusagen von ihr geplant ist. Und das soll unter anderem eben den Ausbau von Stromnetzen und erneuerbaren Energien besser miteinander synchronisieren. Also dass das besser in Einklang kommt. Branchenvertreter und Umweltverbände kritisieren das Ganze natürlich. Mich würde einfach nochmal interessieren, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen ins Politische reingeht, wie Sie das Ganze sozusagen dann aus IL-Sicht oder auch aus Projektierersicht beurteilen. Ist das eher ein Hemmnis oder wo geht da die Reise hin?
Grundsätzlich würde ich die Idee ja richtig als richtig empfinden. Also dass die Erzeugung und die Netze, dass das besser verzahnt werden muss. Aber aktuell wirkt das eher so ein bisschen, als würde man so den Verkehr jetzt begrenzen, weil die Straßen noch nicht fertig sind, statt die Straßen schneller zu bauen. So, und das ist, glaube ich, das, worauf man sich tatsächlich gerade eher konzentrieren sollte, dass man das forciert. Also statt den Netzausbau konsequent zu beschleunigen, wird vor allem der Anlagenzubau dadurch begrenzt und zwar dort, wo dann das Erzeugungspotenzial besonders hoch ist. Und das ist für uns, glaube ich, eher schwierig, weil wir brauchen eine Planungssicherheit für die Stromtrassen, ob es jetzt erdverkabelte Kabelsysteme sind oder auch keine. Aber die Planungssicherheit ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und wenn diese Ausbaupfade einfach unklar aktuell sind durch diese Ideen, werden dann Projekte möglicherweise verschoben und das wirkt sich halt alles unmittelbar auf dieses ganze Netzausbauvorhaben dann doch sehr leider negativ aus. Und das sollte man doch schon nochmal überdenken.
Herr Beckmann, Sie haben das Schlusswort.
Ich bin gedanklich noch bei dem, was der Kollege Niemeyer eben zu Recht sagte. Was für uns unglaublich wichtig ist, ist eine gewisse Planungssicherheit, weil wir generieren exorbitante Honorare, wenn Angebot und Nachfrage nicht zusammenpasst. Das merken wir ja bei diesen Energieprojekten. Da gab es, Netzentwicklungsplan, Energiewende 27, wurde, ich sag mal, schneller aus dem Markt gestampft oder schneller politisch vorgegeben, als der Markt hinterherkam. Das hat ja dazu geführt, dass es gar nicht so viele Büros gibt und so viele Baufirmen gibt und so viele HDD-Bohrgeräte gibt, dass man das bedienen kann. Und das führt ja zwangsläufig dazu, dass die Preise völlig exorbitant in die Höhe schießen, auch was Baufirmen hier quasi aufrufen. Also man würde im Zweifelsfall auch die Diskussion dahingehend, und das sind jetzt die Preise, die im Raum stehen, wo man vergleicht Freileitung gegen Erdkabel. So ist es ja. Man vergleicht letztendlich ein Stückchen Apfel mit Birnen, weil der Markt gar nicht so weit war, als diese ganzen Projekte aus der Erde kamen. Wir haben ja auch nicht nur den Südling und den Südostling, wir haben auch noch den Nordostling, wir haben Trabe-Bille-Link. Es gibt massenweise von diesen Links, die kreuz und quer ja auch noch die Region letztendlich verbinden. Und was ich damit sagen will, das generiert am Ende natürlich auch Preise am Markt, die eigentlich gar nicht sein müssten, wenn eine Planungssicherheit einfach besteht und sich der Markt darauf einrichten kann und Angebot und Nachfrage sich in irgendeiner Form einpendeln kann. Und das ist tatsächlich durch diese Legislaturperioden bei uns sehr anstrengend für Büros. Wir sehen das auch an unterschiedlichen anderen Bereichen, nicht nur in der Energie. Wir sehen das im Ausbau von Wasserstraßen, wir sehen das im Ausbau von Schulen oder energetische Sanierung. Das ist auch so ein Thema, was mal ganz groß war. Es ist auch ganz schön eingeschlafen jetzt, weil die Gelder woanders hinfließen. Und klar, das ist natürlich dieses, ich möchte die Zukunft voraussehen, dass das aber einfach nicht funktioniert. Aber das wäre im Endeffekt wäre das gut für die Branche und es wäre auch gut für die Reputation der Branche, dass es alles ein bisschen absehbarer wird. Das würde auch unserer Baubranche gut kommen, weil wir dann nicht mit Hiobspreisen um die Ecke kommen müssen. Weil gerade in unserer Branche wird auch sehr viel verdreht an Fakten. Ich will jetzt nicht von der Elbphilharmonie sprechen, aber ich glaube schon, wenn man mit einem vernünftigen Sachverstand mal guckt, dass sich eigentlich von der Uridee der Elbphilharmonie bis zu dem, was wir jetzt sehen, dass sich da so entwickelt hat, dass da eine Baufirma nicht Hurra schreit und sagt, machen wir alles zum selben Preis, sondern dass die sich irgendwann auch mal auf die Hinterfüße stellen. Ich möchte hier aber nicht politisch werden. Das ist, glaube ich, so. Und sich vorne mehr Gedanken zu machen, was man hinten will, das ist, glaube ich, tatsächlich in unserer Branche in allen Branchen, würde ich mal behaupten, wesentlicher Erfolgsfaktor. Und das, ich bin jetzt irgendwie 25 Jahre dabei, aber das hat es weder vor 25 Jahren noch heute so konsequent gegeben. Ne? Und da gibt es ja Modelle jetzt, darauf wollte ich ja nur hinaus, aber Sie nach dem Schlusswort fragen. Es gibt ja Modelle, wo man mehr Kompetenz früh zusammenbringt. Ich will jetzt keine Werbung für diese Allianzmodelle oder IPA-Projekte machen, aber dass wir uns mehr Gedanken machen, dass wir eine gute Reputation kriegen in unserer Branche, und dass wir früher gute Köpfe zusammenkriegen, in ganz frühen Phasen, das ist irgendwie ein ganz wesentlicher Fakt, wo man so ein bisschen den Fokus drauf legen muss, wo wir auch als Inners Lackner den Fokus drauf legen und wo man auch sich eingestehen muss, dass es vielleicht besser ist, über gute Reputation genug zu tun zu kriegen, als am Ende nur über Nachträge. Und das ist ja das, was uns quasi betrifft, was aber auch die Baufirmen betreffen. Da muss man ein bisschen ein Paradigmenwechsel durchleben und den zu begleiten, ist eigentlich spannend. Auch noch ein weiterer Grund, warum man morgens aufsteht. Das ist vielleicht von mir das Schlusswort.
Wo wir wieder beim Eingang unserer Frage waren, aber vielleicht noch Herr Niemek, so ein bisschen das Fazit dahingehend, IL, eine tragende Säule bei der Gestaltung der Energiewende, will ich es mal so nennen?
Ja, aktuell auf jeden Fall. Also wir sind wir auch stolz und das macht aber auch einfach Freude, dabei sein zu dürfen, weil es sind einfach wesentliche und wichtige Projekte, die hier gerade gebaut werden und entstehen. Und wir sind da seit 2019 mit dabei und dürfen da jetzt in den unterschiedlichsten Leistungsphasen mitwirken und lernen da ganz viele spannende Leute kennen. Es ist einfach, wie wir auch vorhin auch gesagt haben, es sind einfach so viele Projektbeteiligte und es ist alles, das macht einfach Spaß, wenn man da sich irgendwie auch alle gemeinsam auf Augenhöhe begegnet, was einfach wichtig ist, weil wir haben alle dieses Ziel der Inbetriebnahme 2027 und da gibt es dann eigentlich keine Zeit für Störmanöver. Und von daher, nee, wir sind da, glaube ich, sehr glücklich, dass wir da mitwirken dürfen.
Herr Niemek, Herr Beckmann, vielen Dank für diese wirklich spannenden Eindrücke. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben da heute sehr viel mitgenommen an Input und auch an Visionen, inwieweit IL die Energiewende begleiten kann, und bedanke mich für das Gespräch.
Herr Kramer, vielen Dank.
Dem schließe ich mich an. Alles Gute. Danke.